Ja, alles steht im Moment im Zeichen des Fußballs. Ich hoffe, hier sind viele Fußballbegeisterte, vielleicht auch nicht so Fußballbegeisterte. Es soll heute nicht nur um Fußball gehen, aber es wird schon auch so ein bisschen um Fußball gehen müssen heute. Ich meine, im Anschluss an die ganze Veranstaltung heute, Public Viewing, Deutschland gewinnt das erste Spiel. Ich glaube, seit 1990 hat Deutschland noch nie das erste Spiel verloren. Das heißt, es ist eine ganz sichere Sache, wenn man den Statistiken glaubt, und das soll man ja tun. Und da können wir ganz entspannt diesen Tag genießen und heute Abend schön ausklingen lassen. Einer der meistgesagten Sätze, wenn ich mit meinem Vater Fußball gucke, ist: Jetzt spiel doch mal ab! Da drüben war alles frei! Ein Satz, den ich auch wirklich oft gesagt habe, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe. Ich war jetzt nicht so der filigrane Einzelspieler, ich war eher so das Abwehrschwein hinten, das Raubein, das versucht hat, nochmal alles zu klären, bevor es zum Gegentor oder zum Tor kommt. Habe im Schnitt 2 gelbe Karten pro Monat gehabt, war nicht unbedingt der beliebteste Spieler und habe selbst auf dem Hartplatz mit Schraubstollen gespielt, weil das so schön geklackt hat beim Hinlaufen. Am meisten hat es mich genervt, ich weiß es noch genau, ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen in Erinnerungen mich mal zurückbegeben. Wir hatten einen Spieler in der Mannschaft, Mittelfeld, der hat so fast wie so ein Ballettspieler angefangen, sich hinzustellen, wenn er den Ball gekriegt hat. Und dann stand er da und ist so rumgetänzelt und hat versucht, mit dem Ball alles alleine zu machen, um Tore zu schießen. Ganz oft musste ich dann hinten wieder mit einer gelben Karte ausbaden, was er vorne wieder verbockt hat. Und mein Schreien war dann wieder über den Platz: Jetzt spiel doch mal ab! Wie nervig es ist, wenn jemand alles alleine machen will, habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Also nicht nur beim Fußball, vielleicht bei vielen Mannschaftssportarten, wenn man da so die Alleingänger hat. Es gibt vielleicht auch so Spezialisten. Ich weiß, eine Freundin meiner Schwester, die hat im Fußball tatsächlich hinten den Ball gekriegt, ist vorgerannt und hat die Tore geschossen. Und ihre Mannschaft hat dann meistens so 15, 16, 17, 0 gewonnen. So lange, bis sie dann zu einer anderen Mannschaft gewechselt hat und dann irgendwann in der U18-Nationalmannschaft dabei war. Das war so eine Spielerin, wo man gesagt hat, okay, da macht es Sinn, der den Ball zu geben, aber da braucht man eigentlich auch keinen anderen mehr auf dem Feld. Es gibt Leute, die wirklich alles ganz alleine hinkriegen, aber das sind tatsächlich die wenigsten. An manchen Punkten braucht man die vielleicht, aber normalerweise behindert jemand, der alles alleine macht, eher das Vorankommen. Und da wollen wir uns heute so ein bisschen mit beschäftigen. Wir wollen also gucken, was hat Fußball oder eine Fußballmannschaft mit Gemeinde zu tun und was können wir aus dem Ganzen lernen und was ist das, was so dieser Kitt, was das Ganze zusammenhält. Wenn wir mal eine Fußballmannschaft betrachten, ich bin kein Experte und ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, dann haben wir auf alle Fälle den Torwart. Der steht normalerweise in seinem Kasten, da wo er hingehört, hat da seine Aufgabe. Dann haben wir eine Abwehr, die versucht, das zu verhindern, dass überhaupt da aufs Tor geschossen wird. Dann haben wir das Mittelfeld, was so ein bisschen auch den Spielaufbau organisieren soll. Und dann da vorne den Sturm, der soll die Tore machen. Da im Sturm, da braucht man wieder Leute, die das Ganze so ein bisschen auch alleine hinkriegen, die mal kreativ mal mit dem Ball unterwegs sind, sich eine Lücke suchen, abziehen und das Ding versenken. Die Abwehr hinten, wo ich gespielt habe, war eher immer so ein undankbarer Job. Haben wir verloren, waren wir schlecht. Haben wir gewonnen, hat sich keiner für uns interessiert. Die meisten üblen Foul sind natürlich in der Abwehr passiert, weil da musste man den Stürmer, wenn er versucht hat, seinen Alleingang zu machen, auf irgendeine Weise stoppen. Und ich habe nicht immer den Ball getroffen, wenn ich einen Befreiungsschlag durchgezogen habe, was sich dann meistens in Form einer gelben Karte und viel Geschrei auf dem Platz ausgewirkt hat. Und da ich auch nicht so der leiseste Typ bin, gab es öfter auch mal eine gelbe Karte wegen Meckern. Fußball kann wirklich auch die Gemüter erhitzen. Das werden wir vielleicht heute Abend auch nochmal sehen, wenn wir die Fans betrachten oder uns selber. Meine Schwiegermutter, die hat mal gemeint, wenn sie mit meinem Schwager zusammen Fußball guckt, hat sie Angst, dass der einen Herzinfarkt kriegt. Mit hochrotem Kopf sitzt da und fiebert mit und springt auf und schreit rum, als ob man durch den Fernseher alles hören würde. Das ist Fußball. Das ist, wenn eine Mannschaft versucht, gemeinsam unterwegs zu sein. Jetzt haben wir hier mal Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm, ganz wichtig, oben drüber steht der Trainer. Der Trainer, der fügt alles zusammen. Der Trainer, der setzt die einzelnen Spieler an der richtigen Position oder hoffentlich richtigen Position ein. Der Trainer sorgt dafür, dass die Mannschaft zusammenhält und er gibt ihr so eine Ausrichtung, eine Strategie, gibt er der Mannschaft vor, damit sie erfolgreich ist. Und wenn der Trainer erfolgreich sein will, dann muss er seine Spieler auch auf die entsprechenden Positionen vorbereiten, trainieren. Wenn der Torwart immer nur Schusstraining und Ecken trainieren würde, könnte er vielleicht super präzise Abschläge machen. Aber er würde jetzt vielleicht ein bisschen überfordert sein, wenn mal ein Elfmeter geschossen wird oder der Ball aufs Tor zurollt und er keine Strategie entwickelt hat, was mache ich, wenn der Ball auf mich zukommt. Oder wenn der Stürmer oder der Mittelfeldspieler eher, wenn der nur Befreiungsschläge üben würde. Klar, der würde den Ball präzise ins Tor ausschießen können, aber die Pässe würden vorne fehlen. Es wäre auch schlecht für einen Trainer, wenn der nur Torwerte aufs Feld stellt. Da wäre die Handspielwahrscheinlichkeit relativ hoch. Es wäre auch vielleicht nicht so klug, nur Stürmer auf dem Feld zu haben, weil die alle Tore schießen wollen und vielleicht hinten nicht so effektiv sind. Vielleicht. Es gibt immer auch Abwehrstürmer, die hinten ganz gut wären oder sind. Und manchmal sagt man, würden wir lieber den Sturm nach vorne tun, dann wäre das vielleicht effektiver, je nachdem, wie so ein Spiel läuft. Aber der Trainer, der hält die Dinge zusammen. Der Trainer, der muss auch stimmen, dass die Richtung passt und dass die Mannschaft ein gemeinsames Ziel hat, auf das sie zuarbeiten. Ohne gemeinsames Ziel kann eine Mannschaft nicht zusammenhalten. Wenn jeder sein eigenes Individualziel hat und irgendwie jeder selber nur gut dastehen will, dann wird so eine Mannschaft niemals als Mannschaft ins Feld gehen können und unterwegs sein können. Das heißt, wenn ich gewinnen will, dann brauche ich eine gute Mannschaft, eine gute Aufstellung, ich brauche einen guten Trainer, ich brauche ein tragfähiges und solides Ziel, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten. Ich bin generell eher so ein Kämpfer. Aufgeben ist bei mir nicht so in meinem Vokabular drin, gerade im Sport oder beim Spiel. Da wird bis zum Ende wird sich festgebissen und versucht, noch irgendwas zu reißen. Den schlimmsten Satz, den ich finden kann oder den ich hören kann, wenn ich im Spiel bin, ob jetzt von den Gegnern oder aus meiner Mannschaft, ist, wenn einer sagt, mir ist total egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Hauptsache, wir haben Spaß am Spiel. Ich habe dann keinen Spaß mehr am Spiel. Mache ich den Gegner platt und er hatte keinen Spaß daran, zu gewinnen oder zu verlieren, dann fehlt mir irgendwie sowas. Da fehlt so dieser Ehrgeiz, den anderen niedergerungen zu haben. Habe ich einen in meiner Mannschaft, der sagt, ach ja, mir ist doch egal, ob wir gewinnen oder verlieren, kann sich das demotivierend auf die ganze Mannschaft auswirken. Weil der wird nicht kämpfen bis zuletzt. Der wird nicht dranbleiben. Der wird vielleicht aufgeben, wenn das Ziel sowieso nicht erreicht werden kann, wenn man nicht mehr gewinnen kann. Der wird vielleicht am Ende die anderen aus seiner Mannschaft seine eigentliche Arbeit tun lassen. Und dann sind die, die noch übrig geblieben sind, natürlich zum Teil überfordert, was sich auch wieder auf die Laune und die Motivation auswirkt. Das heißt, eine gute Mannschaft braucht Spieler, die motiviert an der Reihe sind, keine Ego-Spieler, die alles alleine machen wollen und keine so Demotivatoren, denen alles egal ist, die gleichgültig unterwegs sind, sondern alles Menschen, die auf das Ziel ausgerichtet sind und die diesen Wunsch haben, dieses Ziel zu erreichen und dabei gemerkt und gelernt und erkannt haben, als Mannschaft gemeinsam erreichen wir dieses Ziel am besten. So viel mal zum Fußball. Wenn wir das jetzt mal übertragen wollen auf Gemeinde, ihr habt vielleicht schon gemerkt, es ist gar nicht mehr so schwer zu übertragen, was das mit Gemeinde zu tun hat, dann reicht es, wenn man in die Bibel reinguckt und im 1. Korintherbrief Kapitel 12 mal anfängt zu lesen und da dann liest, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Ich habe das da gekürzt aus Platzgründen. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Das führt er jetzt noch alles ein bisschen aus und verlängert den ganzen Abschnitt noch ein bisschen und am Ende schreibt er dann, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wir haben jetzt eben gerade so den Vergleich von einer Mannschaft gehabt im Fußball. Das geht auch in anderen Bereichen. Das ist vor allem im Berufsleben, wird es immer wieder in den Bewerbungen, wenn man mal oder in den Ausschreibungen, den Stellenausschreibungen guckt, da wird immer Teamfähigkeit gefordert. Teamfähigkeit ist aber gar keine Charaktereigenschaft, sondern Teamfähigkeit ist etwas, was ich erlernen muss, wo es viele Faktoren dazu braucht. Wenn wir das betrachten, was Paulus hier schreibt, dann beschreibt er hier so die perfekte Mannschaft. Eine Mannschaft, die so aufeinander abgestimmt, eingestellt und aufgestellt ist, dass alles perfekt zueinander passt. Alle Bereiche sind abgedeckt und hier steht jetzt ein lebensfähiger Mensch vor einem. So beschreibt er das ja hier. Ein Leib, ein Körper, wo alles zusammenpasst, aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen zusammengefügt ist, aber gemeinsam jetzt erst richtig lebensfähig ist. Als dieses Zusammenfügen von vielen einzelnen Menschen. Ausgerichtet auf Jesus, erfüllt vom Geist Gottes und auf das Ziel ausgerichtet auch. Und das Ziel, wenn wir in Philipper 3 reingucken, da sagt Paulus, unser Ziel ist die himmlische Berufung in Christus Jesus. Klingt erstmal richtig schwer, was die himmlische Berufung in Christus Jesus ist. Da kann man auch wieder so einen extra Block aufmachen, mache ich nicht. Es geht nicht nur um das ewige Leben. Unsere Berufung hier auf der Erde heißt, seid Zeuge. Seid Zeuge für Jesus. Seid unterwegs im Namen von Jesus, werdet ihm ähnlicher und seid auf ihn ausgerichtet. Das ist unser Ziel. Nicht nur in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Das ist das, worauf wir warten. Das, was uns Hoffnung gibt, was uns Mut macht, was uns durchhalten lässt, auch dann, wenn es mal hier auf der Erde schwierig wird. Diese Hoffnung zu wissen, es kommt noch das Beste. Solange ich hier bin, habe ich das noch nicht erreicht. Diese perfekte Mannschaft, die Paulus hier beschreibt, finden wir die in unserer Welt wieder, in unseren Gemeinden, in unseren Vereinen? Ist das das, was unsere Wirklichkeit in unserem Alltag regelmäßig präsentiert? Oder habt ihr manchmal das Gefühl, wir sind weit davon entfernt? Ich habe mal im Internet ein bisschen geguckt, ein bisschen gesucht. Was findet man darüber? Das Internet ist eine tolle Sache und bin dann auf ein Buch aufmerksam geworden. Das habe ich dann in Auszügen mir mal ein bisschen durchgeguckt. Habe herausgefunden, es gibt mehr als 33.000 unterschiedliche christliche Denominationen. Denominationen, also so eine Glaubensrichtung, die zum Teil bittere Feinde sind. Das heißt, vereint ist unsere Christenheit nicht. Weltweit verbreitet, der Auftrag ist super erfüllt worden. Man findet fast kaum noch einen Fleck auf der Erde, wo noch nie das Evangelium von Jesus verkündet wurde. Aber diese weltweite Gemeinschaft von Christen, diesen einen Leib, den findet man weltweit gesehen ganz wenig. Die Frage ist, ob wir so weit gucken müssen. Ob wir Bücher wälzen müssen, um zu sehen, dass es über 33.000 verschiedene Glaubensausrichtungen gibt im christlichen Glauben. Allein im freikirchlichen Bereich sind es schon 22.000 unterschiedliche Ausrichtungen, Namen, Ansichten und so weiter. Da sieht man auch, welchen Reichtum die Bibel hat, weil jeder beruft sich auf die Bibel. Da sieht man, wie viel in der Bibel drinsteckt und dass wir unser Leben lang nie fertig werden, die Bibel fertig zu lernen. Als ich nach meinen 4 Jahren Studium aus dem Studium gekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ganz am Anfang stehe. Ich bin mit mehr Fragen rausgekommen aus dem Studium, als ich eigentlich reingekommen bin, weil im Studium erstmal Fragen gestellt wurden, über die ich mir vorher vielleicht noch nie Gedanken gemacht habe. Und im Laufe des Lebens, im Laufe des Arbeitens mit der Bibel, werden Dinge immer klarer, aber bis zum Ende nicht. Die Bibel ein Riesenreichtum, ein Riesenschatz, aber wenn wir das sehen, was daraus auch geworden ist in unserer Christenheit, eine extreme Zersplitterung. Viel Feindschaft, viel Leid. Ich denke, wir müssen nicht so weit gucken. Manchmal reicht auch ein Blick in die eigene Familie, um herauszufinden, dass die Gemeinschaft doch nicht so perfekt ist, wie Paulus sie hier beschreibt. Da ist Schuld. Da sind unausgesprochene Dinge. Da ist Egoismus. Da sind Diskussionen um jede Kleinigkeit. Vielleicht auch Sachen, die gesagt werden oder getan werden, von denen man weiß, dass sie falsch sind. Die vielleicht auch bewusst so gebraucht werden, um den anderen zu verletzen. Und ganz schnell ist das Ziel aus den Augen verloren gegangen. Da fängt man an, sich über Kleinigkeiten zu zerfleischen, über irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten zu diskutieren und vergisst dabei die Menschen um einen herum, die ohne Jesus verloren gehen. Wir Christen, wir wollen oft immer die sein, die alles am besten wissen. Wir sind in der Gruppe natürlich, weil das die richtige Gruppe ist. und das jetzt schon 33.000 Mal. Wir sehen, so richtig oder falsch sind viele Dinge vielleicht gar nicht. Wir sehen aber auch, dass wir sehr unbarmherzig miteinander umgehen. Dass da ganz viel Ungnade bei uns in unserem Herzen ist, mit anderen Menschen umzugehen. Dass da viel Schuld und viel ist, was wirklich nicht mit dem Glauben, mit unserer eigentlichen Überzeugung, das, was wir tun wollen, auch im Einklang steht. Wenn man jetzt wieder über Teamgeist nachdenkt und mal überlegt, was gehört denn jetzt dazu? Ich habe vorhin gedacht, als das Video kam und ihr in eurer Moderation ein paar Fragen gestellt habt und so weiter. Zum einen, wozu braucht ihr mich bei dem Video? Was soll ich noch sagen? Zum anderen, was für ein Anspruch mit den Fragen, die ihr gestellt habt? Und dann stehe ich da mit meiner stümperhaften PowerPoint und den paar Worten, die ich sagen kann. Man kann sich natürlich informieren. Das könnt ihr alle auch machen. Wenn man wissen will, wie soll ein Team funktionieren, dann gibt es da ganze Firmenzweige, Unternehmen, die nichts anderes machen, als in Firmen reinzugehen, Teambuilding zu veranstalten. Und wenn man denen ihre Grundlagen mal so ein bisschen erforscht und nachgeht, dann hat man ein paar Schlagworte, die für eine Gemeinde wichtig sind, die für einen persönlich wichtig sind, die fürs Berufsleben wichtig sind, die aber meiner Meinung nach lange noch nicht den perfekten Teamplayer ausmachen. Aber da haben wir zum Beispiel Zuverlässigkeit. Wenn man sich nicht auf mich verlassen kann, dann bin ich nicht der richtige Mann. Das heißt, Verlässlichkeit ist eine ganz wichtige Sache. Meine Aufgaben treu und zügig zu erledigen, ohne dass ständig jemand hinter mir steht und sagt, hast du es gemacht, leg mal los, mach mal deinen Kram, sondern selbstständig unterwegs zu sein. Kritikfähigkeit ist natürlich auch extrem wichtig. Wer seine Fehler nicht eingestehen kann, der behindert das Vorankommen. Kritik und kritische Beurteilung, die hilft aber auch zu gucken, sind wir noch auf dem Weg zum Ziel? Haben wir uns irgendwo verrannt? Sind da irgendwo Dinge, an denen wir uns aufhalten, die dem Ziel im Weg stehen, um sich dann wieder neu ausrichten zu können? Die gegenseitige Rücksichtsnahme, dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen. Manchmal muss man sich selber zurücknehmen. Sich nicht selber ins Zentrum setzen, seine Meinung immer durchdrücken, sondern gerade auch mal denen, vielleicht auch den Stilleren, die Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen, dass sie sich einbringen können, damit wir auch von denen ihren Gedanken und ihren Ideen profitieren können. Engagement, dass ich unterwegs bin mit den anderen zusammen, engagiert, dass ich als Teamplayer dabei bin, dass ich unermüdlich versuche, das Ziel zu erreichen, andere mit auf den Weg nehme und motiviere, wenn ich merke, da ist Demotivation gerade dran. Wer passiv bleibt und die anderen die Arbeit machen lässt, der entzieht der Gemeinschaft nicht nur seine Arbeitskraft, sondern auch seine von Gott geschenkte Begabung. Seine Ideen, seine Kreativität, die Gott auch in diesen Menschen hineingelegt hat. Das heißt, je passiver ich bin, umso ärmer wird die Gemeinschaft. Durchhaltevermögen oder Beständigkeit, dass ich langen Atem beweise, gerade wenn es schwierig wird. Wenn alles super ist, wenn man irgendein Event hat, dann ist sowas toll. Jetzt hier dieses Event, CVJM bewegt. Ich wette, ihr hattet hier eine super Gemeinschaft im Vorfeld. Da waren Leute dabei, motiviert. Man hat an diesem einen Ding gearbeitet. Man hat gemerkt, wir sind ein Team, eine Gemeinschaft. Wir arbeiten hier zusammen, voll gut. Und dann kommt wieder der Alltag. Dann hängt da vielleicht wieder der Putzplan. Oder was auch immer. Dann macht es sich wieder bemerkbar. Wie gestalte ich meinen Alltag? Wie gestalte ich meine Freizeit? Wie gehe ich mit einer eigenen Ruhepause um? Wie viel mute ich den anderen zu? Wie viel Egoismus habe ich noch, den ich auch auslebe? Kompromissbereitschaft. Es gibt immer Diskussionen, es gibt immer mal Streit und Diskussionen sind auch gut. Wenn alle immer nur eine Meinung haben, dann ist eine Gemeinschaft irgendwann auch verarmt. Wenn unterschiedliche Meinungen mit drin sind und man gemeinsam auch mal diskutieren kann, dann ist das eine super Sache, weil das weitet den Blick. Das hilft wieder, vielleicht über andere Dinge nachzudenken, über die man bisher nicht nachgedacht hat. Andere Menschen in den Blick zu nehmen, die man vorher nicht im Blick hatte. Dann aber auch wieder Kompromisse zu finden. Das hat auch wieder etwas mit mir selber zu tun. Wenn ich engagiert in einer Diskussion stecke und meine, ich bin richtig in meiner Meinung, dann wieder zu sagen, ich bin auch offen für die Meinung der anderen und ich nehme mich selber zurück und gehe Kompromisse ein. Und nicht nur ein Kompromiss, wo ich danach rumlaufe und einer fragt, was habt ihr denn hier gemacht? Ja, ich war ja anderer Meinung. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich es anders gemacht. sondern dann zu sagen, wir haben gemeinsam uns auf diesen Weg geeinigt und den trage ich mit von ganzem Herzen. Das ist Kompromissbereitschaft. All die Dinge sind wichtig, all die Dinge, die brauchen wir. Aber all diese Dinge machen noch keine christliche Gemeinschaft aus. Die sind nicht der Schlüssel, der eine Gemeinschaft zusammenschweißt, die sie zielführend macht, die sie resistent macht, auch gegen Angriffe, und die sie produktiv macht. Ganz interessant ist, dieses Kapitel 12 im 1. Korintherbrief, könnt ihr mal lesen, ich weiß nicht, wer eine Bibel dabei hat, vielleicht jetzt nicht, sonst hört man mir wieder nicht zu, ein bisschen später danach. Wenn man das Kapitel weiterliest, dann fängt Paulus noch an, dann geht er auf die einzelnen Begabungen ein, da sind so spektakuläre Dinge dabei, wo ich immer denke, wow, die Gabe der Heilung, die Gabe der Prophetie, die Gabe Wunder zu tun und so weiter. Und sowas ist wirklich cool. Bei uns im Haus wohnt ein eritreischer Flüchtling, den haben wir eine Wohnung gegeben, der hat tatsächlich die Gabe der Heilung. Ich habe wirklich lange das kritisch beobachtet und beäugt, aber als ich mit einem zerrissenen Meniskus aus dem MRT kam, sehr geknickt war, abgerissen, quer im Knie stecken, kaum laufen konnte, er auf dem Bürgersteig vor dem Haus vor mir steht und fragt, was los ist, und ich sage, ach, ich muss operiert werden, mein Meniskus kaputt. Und er mit den drei Worten, die er kann und dem paar Fetzen Englisch, sagt er mir, du brauchst keine Operation, du brauchst Gebet. Geht vor mir auf die Knie, auf der Straße, fasst mein Knie an und fängt an zu beten. Und er ist ein Mann, der betet in Power. In Power heißt für ihn laut. Der schreit so laut er kann zu Jesus, dass er mich gesund macht. Mein Gedanke war nicht, boah, Herr, heile mich. Mein Gedanke war, schenk, dass die Nachbarn es nicht mitkriegen. Und als er nicht aufgehört hat, dachte ich, und schenk, dass er bald aufhört. Danach wollte er, dass ich wie ein Blöder auf dem einen Bein über den Hof hüpfe, wo ich noch dachte, boah, ich bin kein Charismatiker. Mein Knie war gesund. Ich habe in dem Moment einfach ernsthaft nicht geglaubt. Ich wollte nur, dass es vorübergeht. Ich bin nicht operiert worden. Ich habe seit anderthalb Jahren kein einziges Mal mehr Schmerzen in meinem Knie gehabt. Bin nicht mehr zum Arzt gegangen, habe nichts mehr gemacht. Diese Gabe gibt es. Diese Gabe der Heilung, die Gabe des Gebetes. Diese Gaben, Wunder zu tun. Wenn ich das jetzt lese, auch im Korintherbrief, dann denke ich immer, wow. Ja, habe ich nicht. Ganz am Ende, der letzte Satz, der ist interessant. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Nachdem er das alles dargestellt hat und dargelegt hat, den einen Leib aus den vielen Gliedern, die vielen Begabungen, die alle untereinander zusammenwirken, um die Gemeinschaft zu fördern, da sagt er den letzten Satz, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Einen noch besseren als all die Begabungen und was auch immer. Und dann kommt 1. Korinther 13. Thema von 1. Korinther 13, die Liebe. Wenn man alles hat, wenn man alles erreicht hat, die besten Fähigkeiten sich angeeignet hat und alles, aber die Liebe ist nicht da, dann bringt es einem nichts. Paulus macht hier deutlich, all diese Sachen, die ich aufgeführt habe, all die Begabungen, all das ist wichtig, all das ist nötig, aber ohne Liebe bringt es einem nichts. Die Liebe ist das, was das Zentrum der christlichen Gemeinschaft sein soll. Die Liebe ist das, was wir nicht produzieren können, sondern was wir uns schenken lassen können. Auf die Frage, was das höchste Gebot ist, hat Jesus geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Als ich früher so in den Bänken gesessen habe, ich musste früher immer mit in unsere Gemeinde gehen, war da nie so glücklich drüber, als ich damit noch nicht viel anfangen konnte, mit dem Glauben an Gott und an Jesus. Da habe ich immer gesessen, wenn dieser Text kam, und habe gefragt, sag mir wie. Komm Prediger, sag mir wie. Wie kann ich jemanden lieben, den ich nicht kenne? Wie kann ich Gott lieben, den ich nicht sehe, den ich nicht erlebe? Wie kann ich Gott lieben, wenn der so viel auch Negatives in meinem Leben zulässt? Jetzt stehe ich hier. Ich kann euch die Antwort auch gar nicht geben. Vielleicht habe ich sie darum auch nie so richtig bekommen. Dieses Wie resultiert nämlich aus einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich zuerst treffe, um dann zu erleben, dass Gott mich mit seiner Liebe erfüllt. Jetzt kann ich hier stehen und kann sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, Gott zu lieben, von Gott geliebt zu werden. Als ich damals in der Reihe saß, da konnte ich damit noch nichts anfangen. Aber wenn wir jetzt diesen Satz nochmal genauer angucken, vielleicht kommt man ein klein bisschen nochmal auf die Idee, wie man selber zu dieser Liebe dann auch gelangen kann. Dieses Doppelgebot der Liebe, wie es auch genannt wird, könnte man wie so eine Brille vergleichen, die Jesus einem aufsetzen möchte. Die Brille, durch die ich meine Umwelt, meine Gemeinde, meine Freunde, meine Familie, meinen Chef bei der Arbeit, die Leute, die mich nicht leiden können und die ich nicht leiden kann, eine Brille, durch die ich alle betrachte. Und hier heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Wir sind also in dem Bereich Gottesliebe. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das Herz ist in der Bibel nicht diese Pumpe, die das Blut durch meinen Körper pumpt, sondern das Herz wird in der Bibel für den Bereich gebraucht, der mein Denken und mein Verstehen beinhaltet. Mein Verstand. Wenn es hier also heißt, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, dann mit deinem ganzen Verstand. Dass du dein Verstehen, dein Denken von Gott und seinem Wort durchfluten lässt. Dass du deine Entscheidungen triffst, aufgrund dessen, was du von Gott erfahren hast und gelernt hast. Dass er das Fundament deines Wissens und deiner Erkenntnis ist. Dass du auf diesem Fundament stehst und daraus anfängst, andere Dinge und andere Lehren, die auf dich hereinprasseln, zu beurteilen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Ihr kennt es ja, man trennt so schön Seele und Leib oder Seele und Geist und so weiter. Das kennt die Bibel auch nicht. Alttestamentlich heißt dieses Wort Seele übersetzt einfach nur Lebensatem oder Lebenshauch. Das, was das Leben ausmacht, das Leben eben. Wenn es hier also heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzer Seele, dann wird gemeint, du sollst ihn mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Existenz, mit allem, was dazugehört, mit deinem Menschsein. Nicht nur mit deinem Verstand, nicht nur mit deinem theoretischen Wissen, sondern auch mit deinem Leben, mit allem, was dazugehört, auf Gott ausgerichtet sein. Und dann mit all deiner Kraft. Es gibt unterschiedlich starke Leute. Es gibt auch Leute, die sind unterschiedlich stark belastbar. Der eine hat seine Belastungskurve viel weiter oben, der kann sich viel mehr Arbeit aufhalten, andere hat sie viel geringer. Das hängt mit ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zusammen. Kraft ist hier niemals mit Stärke gleichzusetzen. Ich kann also Gott nicht nur lieben, wenn ich gesund und fit bin, weil irgendwann gibt es ein Alter, wo ich vielleicht das nicht mehr bin. Es gibt auch Zeiten in meinem Leben, wo ich das nicht bin, wo mich der Stress überrannt hat oder wo ich einfach krank geworden bin, wo Probleme da sind, die mir die Kraft rauben, die mich nachts nicht schlafen lassen. Kraft ist also nicht Stärke. Wenn ich mit all meiner Kraft Gott lieben soll, dann heißt das, dass er mir vor Augen steht, dass ich in jeder Lebenssituation selber auch aktiv werde, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Egal, wie es mir gerade geht. Mich an ihm festhalte, gerade in den Zeiten, wo es schwer wird. Und dann kann ich in diesen Zeiten erleben, dass ich nicht mich an Gott festhalte, sondern dass er mich hält. Mir hat jetzt gerade neulich mal ein Prediger, fand ich sehr cool, so ein Beispiel gebracht, habe ich dann tatsächlich auch festgestellt. Mein kleiner Junge ist 2,5. Der ist sehr unternehmungsfreudig und wenn wir unterwegs sind, der weiß schon, Bürgersteig ist die Grenze, der darf nicht auf die Straße laufen, macht er trotzdem immer wieder mal. Ich nehme ihn an der Hand und wenn wir ganz normal laufen, hält er sich bei mir fest. Aber in dem Moment, wo wir an eine Straße kommen, wo Autos fahren, wo irgendeine Gefahr droht, greife ich zu, dass er nicht loslassen kann, falls er loslassen wollte. Das ist ein ganz schönes Bild für Gott. Ich halte mich an Gott fest. Aber letztendlich hält er mich fest, damit ich nicht zu Fall komme. Aber die Hand muss ich trotzdem ausstrecken. Die Hand muss trotzdem in Richtung Gott ausgerichtet sein. Das heißt es mit all meiner Kraft. Denn vor Gott haben wir keine Kraft. Sind wir kleine, schwache Menschen. Vor Gott sind wir Menschen, die aus ihrer eigenen Fähigkeit gar nichts bewirken können. Aber mit ihm an der Hand, da sind wir auf einmal wieder stark und können unterwegs sein. Liebe ist also, wenn wir das betrachten, zuerst einmal eine Entscheidung. Ich entscheide mich, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Bedingungslos, ohne Kompromisse. Ich entscheide mich, Jesus alles zu übergeben. Das Schöne, wo ich stolz drauf bin, das Gute, aber auch das Schlechte, wo ich vielleicht mich für schäme, wo ich darunter leide, was mich fertig macht. All das lege ich ihm zu Füßen. All das vertraue ich ihm an. Und beginne, mein Denken und mein Leben von ihm durchdringen zu lassen. Da kann ich auch aktiv werden. Ich kann nämlich Bibel lesen. Ich kann mich mit seinem Wort auseinandersetzen. Ich kann in der Gemeinschaft mit anderen Christen meine Fragen stellen, anderen Fragen beantworten. Ich kann damit vorankommen und weiterkommen. Und Liebe ist ein Geschenk. Ich entscheide mich, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Und Gott überhäuft mich mit seiner Liebe. Er schenkt mir seine Liebe. Er erfüllt mich damit. Er hilft mir, diese Brille aufzubehalten, mit der ich dann auch meinen Nächsten betrachten kann. Vielleicht dann mit ihm gnädiger unterwegs sein kann, barmherziger sein kann, bereit bin zu vergeben, bereit bin, all diese ganzen Eigenschaften, die ich vorhin genannt habe, auch umzusetzen in meinem Leben. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der Schlüssel, der andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in unserer Gemeinschaft hält. Nicht der Aktionismus, nicht das, was wir an tollen Argumenten haben, nicht das, was wir super präsentieren und machen, die Liebe. Die Liebe, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unserem Herrn umgehen, in welcher letzter Konsequenz und Verantwortung wir mit Gott unterwegs sind. Das heißt, wenn ich über ein tragfähiges Team nachdenken möchte, über eine tragfähige Gemeinschaft, dann fange ich zuerst bei mir an. Ich betrachte zuerst mich selbst, meine Gottesbeziehung, mein Leben. Ich bringe meine Beziehung zu Jesus ins Reine. Ich lasse ihn wieder ganz neu Herr sein, übergebe ihm die Dinge in meinem Leben, auch die, die ich vielleicht wieder in die Hand genommen habe. Ich bekomme Vergebung und lasse mir Vergebung zusprechen von Gott. Und dann erlebe ich, wie Gott mich wieder ganz neu erfüllt und begeistert. Zuerst bei mir anfängt, dass es aus mir heraus sprudelt. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann kann ich es nicht für mich behalten. Jeder weiß es. Wenn man von etwas richtig was Tolles erlebt hat, dann brennt es unter den Nägeln, dann muss man das anderen erzählen. Ich weiß nicht, ob ich nur der Einzige bin. Als ich mein erstes richtiges Motorrad gekauft habe, also so ein schnelles, großes Ding, die Leute, die haben noch nicht mal unser Haus betreten, wir standen schon in der Garage und ich musste Motorrad zeigen. War ja klar, das hat mich begeistert. Ob es die interessiert hat oder nicht, war mir total egal. Da musste der Schlüssel rumgedreht werden, da musste ein und dann super, jetzt habe ich es nicht mehr, leide sehr darunter. Aber damals war das super. Wenn man von etwas begeistert ist, dann trägt man das nach außen. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und danach, erst jetzt, werde ich zum liebeerfüllten Teamplayer. Erst jetzt kann ich anfangen weiterzugeben, was Gott mir geschenkt hat. Ich kann anderen Menschen vergeben. Ich kann ihnen Neuanfang möglich machen. Ich kann gnädig mit ihnen umgehen. Und ich kann ihnen Taten der Liebe entgegenbringen. Liebe ist nicht ein Wort. Liebe ist auch nicht etwas, was ich einem sage. Wenn da jemand ist, der Not leidet und ich sage, ey komm Alter, ich habe dich total lieb, bringt ihm in dem Moment nichts. Vielleicht muss ich ihm helfen. Vielleicht muss ich ihm zur Seite stehen. Vielleicht muss ich vielleicht auch mal mein eigenes Geld in die Hand nehmen. Liebe heißt, dass ich etwas tue. Dass ich eine Entscheidung treffe für den anderen, nachdem ich meine Entscheidung getroffen habe für Gott. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns deine Liebe schenken möchtest und dass wir in dieser Liebe leben können. Ich möchte dich darum bitten, dass wir ja unser Leben wieder ganz neu bei dir festmachen, uns öffnen für dich, dass du uns vergibst, wo dunkle Stellen in unserem Leben sind, die die Beziehung zu dir trüben. Möchte ich um deinen Segen bitten für den Tag, für den weiteren Verlauf heute, dass du dabei bist, dass du im Zentrum stehst und dass wir ausgerichtet sind auf dich, dass wir unterwegs sein können mit dir. Amen.